Sydney im Oktober des Jahres 2000. Spaniens Nationalmannschaft der geistig Behinderten dominiert das paralympische Basketballturnier nach Belieben. Die Spanier schlagen ihre 5 Gegner mit teilweise aberwitzigen Vorsprüngen und sie lassen auch im Finale den eigentlich favorisierten Russen nicht den Hauch einer Chance. Und danach feiern sie ausgelassen ihre Goldmedaille. Ihr Siegerfoto geht um die Welt, doch es hat einen Schönheitsfehler.
Auf diesem Foto sieht man nur 2 Menschen mit Behinderung.
Und diese Beobachtung ließ den Paralympic Scandal von 2000 auffliegen. Den größten Betrug in der Geschichte der Paralympics. Spaniens Verbrechen am Sport. Eine Geschichte von Korruption auf höchster Ebene.
Eine riesengroße Ungeheuerlichkeit.
Und über allem schwebt die Frage, warum? Warum haben ein komplettes Funktionsteam und 10 Spieler bei so einem Betrug mitgemacht, den Sport und die paralympische Bewegung verraten, jegliches Fairplay mit Füßen getreten?
Selbstsüchtige Arschlöcher.
Warum hat es am Ende 10 Jahre gedauert, bis diese Betrüger dann auch vor Gericht gestellt wurden? Warum wurde nur eine Person am Ende für schuldig befunden? Und warum gab es dafür am Ende nur eine lächerliche Mini-Geldstrafe?
Vicente musste am Ende 5.400 Euro Strafe zahlen.
Und das für ein Verbrechen, das eine ganze Generation paralympischer Sportler um den Lohn ihrer Mühen brachte und ihren Traum von der ganz großen Bühne für immer zerstörte. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und zusammen mit meiner Kollegin Alina Stahn ermittle ich bei Tatort Sport heute mal nicht in einem blutigen Verbrechen. Es geht nicht um Mord oder Gewalt, sondern um dreisten und sogar ziemlich widerwärtigen Betrug. Den Betrug eines ganzen spanischen Sportverbandes nämlich, der möglich machte, dass ein Basketballteam den olympischen bzw. paralympischen Gedanken verriet, jegliches Fairplay und alle moralischen Skrupel über Bord warf und ein Team junger Männer in bester körperlicher und geistiger Verfassung Behinderungen vorgab, um sportlichen Ruhm und auch viel, viel Geld abgreifen zu können. Aber der Reihe nach, die Paralympics 2000 in Sydney, die sollten eigentlich einen Wendepunkt in der Geschichte der Paralympics einläuten. Seit 1988 hatten sie schon immer mehr an Bedeutung gewonnen, seit sie damals in Seoul erstmals direkt im Anschluss und am Austragungsort der Olympischen Spiele stattfanden. 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta war das dann auch so gewesen. Und 1996, da hatte sich wieder etwas Neues getan. Damals durften erstmals Menschen mit geistiger Behinderung starten. Vorher waren die Paralympics ausschließlich Menschen mit körperlichen Behinderungen vorbehalten gewesen. Und ab 2000 wurden dann die Wettkämpfe für Menschen mit geistiger Behinderung sogar noch ausgeweitet.
Wir sollten lieber den englischen Begriff benutzen, denke ich. Der bringt das ein bisschen besser und präziser auf den Punkt. Menschen mit Mental or Intellectual Disabilities. 1996 hatte es für sie bereits Wettkämpfe in einigen wenigen Sportarten gegeben. Diese Liste wurde im Jahre 2000 dann erweitert, unter anderem um das sogenannte ID-Basketball. ID steht dann natürlich für Intellectual Disabilities.
Machen wir, aber warum hat das so lange gedauert, auch Menschen mit Mental or Intellectual Disabilities dann zu den Paralympics zuzulassen?
Das lag vor allem daran, dass man eine geistige Behinderung deutlich schwerer klassifizieren konnte. Um eine gewisse Chancengleichheit herzustellen, körperliche Behinderungen kann man ja immerhin sehen, aber auch da war es ja nicht so einfach. Aber da treten dann zum Beispiel eben Beinamputierte gegeneinander an oder Menschen, die das identische Restsehvermögen haben.
Und zu den Mental and Intellectual Disabilities gehören dann zum Beispiel auch Lernschwierigkeiten oder Konzentrationsprobleme mit unterm Strich aber einem identischen Resultat. Beide haben nämlich zur Konsequenz, dass Betroffene Mühe haben, im normalen Leben Abläufe zu lernen, zu verinnerlichen. Und deshalb können sie auf dem Feld dann eben nicht ähnlich reaktionsschnell sein wie zum Beispiel Nichtbehinderte. Wie wurde denn jetzt beim ID-Basketball die Klassifizierung vorgenommen? Wer durfte teilnehmen, starten?
Das Paralympische Komitee hatte einen Intelligenzquotienten von 70 als Schwelle festgelegt. Wer da drunter blieb, durfte dann teilnehmen.
Der Intelligenzquotient, anders als eine körperliche Behinderung, natürlich ein Klassifizierungsmerkmal, das alles andere als hieb- und stichfest war und ist. Denn einen niedrigen IQ, den kann man relativ einfach faken, also wenn man relativ einfach betrügen wollte, dann fiel es hier am wenigsten auf. Denn es ist ja einfach vorzutäuschen, dass man wenig Intelligenz hat. Vorzutäuschen, besonders intelligent zu sein, das wäre schon deutlich schwieriger. Und damit sind wir im Grunde schon beim Kern unseres Problems in diesem Fall.
ID-Basketball war übrigens damals auch schon sehr etabliert gewesen, außerhalb der Paralympics. Es gab schon länger Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Das Niveau in dieser Sportart war entsprechend hoch. Die Athleten hatten über Jahre schon Erfahrungen sammeln können.
Ja, und die Spanier, die gehörten bereits vor den Paralympics zur Weltspitze.
Genau. Die hatten bereits einige internationale Turniere gewonnen und gehörten auch für die Paralympischen Spiele in Sydney wieder zum Favoritenkreis.
Und dieser Stellung wurden sie dann auch gerecht. Die Spanier waren wie auf Autopilot durch das Turnier gecruised. Nichts und niemand schien sie stoppen zu können, erinnert sich auch Bradley Lee bei SBS Dateline. Bradley war damals Teil der australischen Mannschaft und zunächst tief beeindruckt vom Auftritt der Spanier.
Sie waren absolut diszipliniert, professionell in allem, was sie taten. Sie regten sich nie auf, zeigten keinerlei Emotionen.
Emotionslos, wie Roboter und auch exakt so eingespielt, so wirkte die spanische Mannschaft damals. Die Spieler harmonierten perfekt und demoralisierten reihenweise ihre Gegner, fast wie das Dreamteam der USA. Los ging's mit einem eher knappen 73-58 Sieg über Portugal, aber dann folgten Kantersiege mit 94-48 gegen Brasilien, mit 87-20 gegen Japan, ehe im Halbfinale Polen dann mit 97-67 und im Finale dann auch die eigentlich favorisierten Russen mit 87-63 von der Platte gefegt wurden. Im Durchschnitt besiegten die Spanier ihre 5 Gegner im Turnierverlauf also mit 36 Punkten Vorsprung. Das sind schon fast Welten. Und das kam schon damals in Sydney einigen in der Tat spanisch vor. Denn mit so einem Auftritt hatte wirklich keiner gerechnet, der das spanische Team zuvor mal gesehen hatte. Das Team, das da bei den Paralympics auf der Platte gestanden hatte, hatte nichts mehr mit der spanischen Nationalmannschaft zu tun, wie sie auch Bradley kennengelernt hatte, erinnert er sich bei SBS, obwohl sie damals schon sehr gut waren.
Wir hatten 2 Jahre zuvor in Brasilien gegen sie gespielt. Sie waren aber mittlerweile ein komplett anderes Team.
Also nicht nur zwischen den in Sydney spielenden Teams und Spanien lagen Welten, auch zwischen den Spaniern anno 2000 und dem Team, das zum Beispiel 2 Jahre zuvor die WM in Brasilien gespielt hatte. Obwohl auch das Team nicht schlecht war. Und warum das so war, das flog schon am nächsten Tag auf. Das Siegerfoto der jubelnden spanischen Mannschaft schaffte es auf das Titelblatt der Marca, der bedeutendsten Sporttageszeitung Spaniens. Und die lag und liegt bei tausenden Spaniern jeden Morgen auf dem Frühstückstisch. Und es gab ganz viele, die damals am Tag nach dem Finale beim Blick auf die jubelnden Spieler feststellten, den da kenne ich doch, gegen den habe ich doch auch schon mal selbst gespielt. Und die sich dann die gleiche Frage stellten wie Javier Vega. Vega war zu der Zeit Trainer der Mannschaft der geistig Behinderten beim Club Baloncesto Alcala gewesen. Ein Mann also, der sich bestens im Basketball in Spanien auskannte. Und dem wäre fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, denn er entdeckte auf diesem Foto ganz schnell Spieler, von denen er ganz genau wusste, die haben doch keine Behinderung. Wie kann das sein, fragte er sich.
Damals trainierte ich den spanischen Meister in der höchsten Spielklasse. Ich hatte 8 Spieler im Team. Mindestens 4 oder 5 hätten mitmüssen. Stattdessen fuhren ganz andere.
Das erzählt Vega hier dem spanischen TV-Sender La Sexta. Er rief sofort Antonio García San Martín an, einen Journalisten des Fachmagazins Gigantes del Basket, und berichtete ihm von seiner Entdeckung und erzählte auch gleich mal Namen auf, die er auf dem Foto entdeckt hatte. García machte sich dann mit seinem Kollegen Kike Peinado an die Recherchearbeit und die beiden bemerkten schnell, dass an der Sache tatsächlich etwas dran war.
Eine riesengroße Ungeheuerlichkeit.
García und Peinado begannen zunächst, die weiteren Spieler zu identifizieren und kamen tatsächlich auf 10 Spieler, die definitiv nicht behindert und die auch keine Unbekannten waren.
Einige von ihnen sind sehr bekannte Persönlichkeiten im Basketball in Madrid. Einige Namen kannte ich.
Und unter diesen 10 entdeckten sie auch einen Kollegen, einen Mann, der im Hauptberuf Finanzjournalist war. Carlos Ribagorda, der arbeitete damals für das Business-Magazin Capital und war in dem ganzen Skandal derjenige, der den Stein dann richtig ins Rollen brachte. Denn Ribagorda war undercover unterwegs, auf einer Mission, die sich nicht mal Martin Wallraff bisher zugetraut hatte. Ribagorda hatte sich nämlich angeblich im Auftrag seiner Redaktion schon lange vor den Paralympics ins spanische Basketballteam eingeschleust, mit der Absicht, die internen Machenschaften im Verband kurz nach erfolgreich absolvierten Paralympics in einem Enthüllungsartikel ans Licht zu bringen. Und das tat er dann auch, schon kurz nach der Rückkehr. Und dank der Recherchen von García und Peinado, dank deren folgendem Artikel und dem Bericht von Ribagorda aus dem Inner Circle des Teams flog dann auch auf, dass dem paralympischen Betrug ein ausgeklügelter Schlachtplan zugrunde lag. Ausgeheckt von Menschen ganz oben in der Verbandsspitze. Und dieser Schlachtplan wurde, das ergab die Aufarbeitung durch die Medien und später auch vor Gericht, angestoßen durch ein verlorenes Länderspiel der spanischen Mannschaft 2 Jahre vor den Paralympics. Die Selección war nach Portugal gereist, zu einem Duell mit einer Mannschaft, die sie in den Jahren zuvor regelmäßig und ohne viel Mühe geschlagen hatte. Aber diesmal nicht. Die Spanier fuhren mit einer krachenden Niederlage zurück nach Hause, denn bei Portugal, da spielte ein Mann mit, der aus seinem Team herausragte. Weil er besser spielte als alle anderen, das Team trug und...
Von dem man dachte, er hätte keine Behinderung.
Das war der eben schon angesprochene Journalist Kike Peinado. Der äußerte diesen Verdacht in der Dokumentationsserie Anatomía de la Estafa Paralímpica des spanischen Senders La Sexta. Die Spanier waren sich sicher, Portugal hatte betrogen und einen nicht behinderten Sportler eingesetzt. Aber anstatt den Vorfall zu melden und ihn untersuchen zu lassen, schwiegen die Spanier, erzählt Kike weiter.
Alle, die involviert waren, nennen das Spiel gegen Portugal als den Moment, als ihnen ein Licht aufging.
Den Spaniern war ein Licht aufgegangen und die Verbandsbosse schmiedeten einen Plan. Wir machen's wie die Portugiesen und wahrscheinlich auch viele andere Teams. Wir setzen einfach Menschen ohne Behinderung ein. Das Ziel war klar, die Verbandsbosse taten das auf der einen Seite, um konkurrenzfähig zu bleiben, um Titel zu gewinnen, aber natürlich ging es nicht in erster Linie nur um den sportlichen Erfolg, sondern es ging, ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, um das damit verbundene Geld, darum weiter staatliche Subventionen zu kassieren, also Fördermittel vom Staat und natürlich Geld von Sponsoren, denn die Kohle fließt natürlich nur, wenn eine Mannschaft auch Ergebnisse und Titel einfährt. Und besonders viel Geld gibt's, damals wie heute, für die großen Titel, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder noch größer die Goldmedaille bei den Paralympics. Und der Plan der Spanier ging auch zunächst auf. Bei der WM 1998 standen angeblich 4 Spieler ohne Behinderung im Aufgebot der Spanier. Sie holten den Titel und das Geld floss. Und da das nicht aufflog, wurden sie mutiger. Bei der EM 1999 standen schon 9 Nichtbehinderte im Team. Wieder gewannen die Spanier und kassierten... Fehlte also nur noch der prestigeträchtigste und finanziell lukrativste aller Titel. Und um den auch wirklich abzusichern, steigerten sie die Dosis dann nochmal auf 10 Spieler. Sie heuerten Spieler an, die das nötige Leistungsniveau hatten, um gut zu spielen, wettbewerbsfähig zu sein, die aber auch nicht zu gut waren, damit der Betrug möglichst nicht aufflog. Also ambitionierte Amateurspieler nennen wir sie mal. Alina, wir haben die Spanier ihr Team zusammengestellt. Wir haben sie Spieler angeworben, um diesen, wir müssen es so nennen, ja, Betrug durchzuziehen.
Es gab tatsächlich 2 Wege, die der spanische Verband dafür gegangen ist. Zuerst gab es den Coach, der auf Spieler einfach zugegangen ist und gefragt hat, ob sie mitmachen wollen. Und dann gab es so die Mund-zu-Mund-Propaganda zwischen den Spielern. So, hey, hast du schon gehört? Hättest du nicht auch Lust mitzumachen? Naja, und so kam eben das Team zusammen, beziehungsweise so kamen die 10 Personen zusammen, die dann nach Sydney fliegen sollten.
Und einer der angeworbenen Spieler soll angeblich sogar noch minderjährig gewesen sein, lässt sich leider nicht exakt mehr überprüfen. Die Quellenlage zu den einzelnen Spielern ist leider mehr als dürftig. Richtig dokumentiert sind die Daten nicht. Warum der Verband diesen Betrug initiierte, das haben wir ja schon gesagt. Sponsorengelder, Fördermittel. Aber warum machten die Spieler da mit?
Anfangs soll ihnen das angeblich gar nicht so richtig genau erklärt worden sein, dass das, was sie da tun, wirklich illegal war. Die ersten angeworbenen Spieler gingen wohl auch noch davon aus, dass sie in einer sogenannten gemischten Mannschaft von behinderten und nicht behinderten Spielern spielen sollten.
Und später, irgendwann haben sie ja gemerkt, dass das alles nicht ganz so sauber war und dass es diesen Inklusionsgedanken bei den Paralympics ja gar nicht gab. Spätestens als ihr Trainer sie in einer Auszeit bei einem Spiel der Paralympics aufgefordert haben soll, etwas langsamer zu spielen, damit keiner merkt, dass sie eben nicht behindert waren.
Später durften alle Bescheid gewusst haben. Aber es wurde damals angeblich auch immer gesagt, das würden alle anderen Teams auch machen. Von daher bräuchte man sich damit keinem schlechten Gewissen zu plagen. So laufen die Geschäfte eben. Aber warum die Spieler wirklich mitmachen, lässt sich nicht mehr so genau nachvollziehen. Und es wird auch nicht jeder Spieler aus den gleichen Gründen mitgemacht haben. Wahrscheinlich war es ein Mix aus mehreren Anreizen. Also zunächst mal, das waren ja alle Sportler und auf vergleichsweise einfachste Weise eine Goldmedaille zu gewinnen. Das wird für manche schon ein Anreiz gewesen sein.
Das waren ja alles gute Basketballer, aber die waren natürlich nicht so gut, dass sie es als Profis geschafft hätten, sich für die Nationalmannschaft der Nichtbehinderten zu qualifizieren.
Genau, auch wenn sie gut spielten, ohne vorgetäuschte Behinderung, hätten sie es niemals zu einem so großen internationalen sportlichen Wettkampf geschafft. Schon gar nicht zu den Olympischen Spielen. Dazu reicht ihr Talent definitiv nicht aus. Von daher wird das sicherlich ein Anreiz gewesen sein.
Und für einige dürfte es überhaupt eine große Ehre gewesen sein, Nationaltrikot tragen zu dürfen. Also der Nationalstolz ist ja in Spanien schon sehr ausgeprägt.
Definitiv. Aber vergiss nicht den für die meisten Spieler sicherlich größten Anreiz. Das Geld. Also die Siegprämie. Denn dem Turniersieger der Paralympics wurden 150.000 Euro ausgezahlt. Durch 12 geteilt ist das schon ein netter Zusatzverdienst für Amateursportler. Und dann auch noch einen gratis Trip nach Australien zu kassieren, da ist sicherlich der ein oder andere allein aus diesem Grund schwach geworden.
Wobei wir sagen müssen, wir können da nur spekulieren. Ein paar Andeutungen in diese Richtung gab's von Carlos Ribagorda, der darüber in seinem Artikel und einigen Interviews später berichtet hat. Aber gesichert sind die Motive der Spieler natürlich nicht, weil auch viele der damals Beteiligten sich gar nicht mehr öffentlich zu dem Thema äußern wollen. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Dafür äußerten sich andere zu diesem Thema und das ging schon direkt nach der Rückkehr der Athleten aus Sydney los. Wie gesagt, hatten viele Menschen in Spanien das Bild der jubelnden Basketballer auf der Marca gesehen und erkannt, dass da Spieler bei gewesen sein mussten, die eben nicht behindert waren. Zumindest die mediale Aufarbeitung hatte also schon begonnen. Und das war auch dem spanischen Verband zu Ohren gekommen. Und der hatte deshalb seine Spieler noch in Australien aufgefordert, sich für den Rückflug Bärte wachsen zu lassen und für die Landung in Madrid dicke Sonnenbrillen und Hüte bereit zu halten, um möglichst am Flughafen bei der Rückkehr nicht erkannt zu werden. Und sie wurden strengstens angewiesen, auf keinen Fall Interviews zu geben. Tja, aber dann kamen die Enthüllungsgeschichten, der Artikel von Ribagorda vor allem, die dann den Skandal öffentlich machten. Anfangs versuchte der Verband, die Situation noch zu entschärfen, ließ öffentlich erklären, dass natürlich alles mit rechten Dingen zugegangen sei, dass er mit ärztlichen Unterlagen belegen könne, dass nur gehandicapte Spieler in der Mannschaft gestanden hätten. Aber diese Behauptung erwies sich schnell als unwahr und der Fall zog dann seine Kreise und sollte die nächsten Jahre auch die spanischen Gerichte beschäftigen. Denn was da zutage kam, war eine Verschwörung von schon fast epischem Ausmaß. Alina, was steht denn jetzt genau drin in dem Artikel, den Ribagorda da für Kapital verfasst hatte?
Er beschreibt dort, wie er für das Team angeheuert wurde. Und dann betonte er mehrfach, dass er zu keinem Zeitpunkt wirklich medizinisch durchgecheckt worden ist. Die einzige Untersuchung, die er angeblich hatte, war an seinem ersten Trainingstag, dass sein Blutdruck gemessen wurde. Er musste 6 Push-Ups machen und dann wurde der Blutdruck überprüft. Das war's.
Auch sein IQ wurde nicht ermittelt oder überprüft?
Nein, niemals. Es reichte, dass er sagte, er habe ein geistiges Handicap. Und auch bei der Ankunft in Australien wurde vom dortigen Organisationskomitee bzw. der IPC nichts untersucht. Es wurden alle offenbar gefälschten spanischen Dokumente einfach so akzeptiert und die Spieler durchgewunken.
Und er ließ dann noch eine weitere Bombe in dem Artikel platzen.
Genau. Er schreibt nämlich, dass eben 10 der 12 spanischen ID-Basketballspieler keinerlei Behinderung hatten. Und insgesamt seiner Kenntnis nach mindestens 15 der 200 an den Paralympischen Spielen teilnehmenden spanischen SportlerInnen keinerlei Handicap hatten. Also außer den 10 Basketballspielern noch 5 weitere in anderen Sportarten. Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis. Und dass die Spanier da keine unrühmliche Ausnahme waren, sondern auch andere Länder genauso vorgegangen sind.
Ein Skandal, der also noch weit über das ID-Basketball und über Spanien hinausreichte. Die gesamte paralympische Bewegung sei eine Farce, schreibt Ribagorda in seinem Artikel. Aufgeflogen sind allerdings nur die Spanier. Und gerichtlich aufgearbeitet wurde auch nur ihr Fall der erschlichenen Goldmedaille. Das spanische Paralympische Komitee erkannte den Spielern dann relativ schnell diese Goldmedaille ab, sendete die Medaille zurück ans IPC und die Beteiligten an dem Betrug, also Spieler, Betreuer und Funktionäre, die landeten vor Gericht und wurden angeklagt. Insgesamt 19 Personen, für die die Staatsanwaltschaft jeweils 2 Jahre Gefängnis forderte. Doch die Ermittlungen und der Prozess zogen sich über satte 13 Jahre hin. Erst 2013 wurde ein abschließendes Urteil gesprochen. Alina, was kam am Ende raus?
Die Anklage gegen 18 Beteiligte wurde fallen gelassen. Von den 19 Angeklagten wurde am Ende nur einer schuldig gesprochen.
Puh, okay, wer denn?
Der damalige Präsident der FEDI. Das ist der spanische Verband für die Sportler mit geistigen Behinderungen. Fernando Martín Vicente. Er soll das Mastermind hinter dem Betrug gewesen sein.
Zudem müssen wir noch ein paar Sätze sagen. Fernando Martín Vicente, selbst Vater einer behinderten Tochter und der Mann, der eigentlich große Verdienste um den Behindertensport in Spanien und weltweit erworben hatte. Er war auch einer derjenigen, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass Wettkämpfe für intellektuell eingeschränkte SportlerInnen 1996 und 2000 überhaupt Bestandteil der Paralympics wurden. Also der war ein extrem einflussreicher Mann im weltweiten Behindertensport zur damaligen Zeit.
Ja. Der hat wohl auch über Jahre hinweg, so behauptet die Zeitung El Mundo, selbst ziemlich gut daran verdient.
Also du meinst, er hat sich selbst die Tasche damit vollgemacht?
So klingt es, was El Mundo da berichtet. Sein Privatvermögen soll ungefähr 5 Millionen damals betragen haben. Zudem besaß er 8 Autos, 5 Häuser und noch eine Yacht. Und die Vermutung lag eben nahe, dass viel von dem Geld wohl auch aus abgezweigten Sponsoren und Fördergeldern gestammt haben soll. Wobei das natürlich nur Gerüchte sind, diese Vorwürfe waren auch nicht Teil des Verfahrens.
Aber warum wurde er jetzt im Fall des paralympischen Skandals zum Alleinschuldigen gemacht?
Das lag letztendlich an einem Deal aller Beteiligten. Vicente legte ein Geständnis ab und übernahm als Präsident der Spanischen Föderation für sportliche Aktivität für intellektuell Behinderte die Verantwortung für die Fälschung aller offiziellen Dokumente und den Betrug. Und die anderen 18 gingen straffrei aus dem Verfahren. Vor 2 Jahren behauptete Vicente dann aber auf einmal, selbst von dem Betrug gar nichts gewusst zu haben. Was aber Leute, die ihn kannten, lange mit ihm zusammengearbeitet haben, als komplett unglaubwürdig zurückwiesen.
Wie genau?
Die zeichneten von ihm das Bild einer Art, in den Institutionen, in denen er Chef war, habe es keine Entscheidung gegeben, die nicht über seinen Tisch gegangen sei. Naja, wie dem auch sei. Ein neues Verfahren wird es wohl nicht mehr geben.
Das Verfahren damals war ja auch schon äußerst langwierig gewesen. Warum zog sich das über satte 13 Jahre hin?
Weil die Verteidigung der Angeklagten immer wieder Berufung einlegte und die beteiligten Parteien keine Einigung erzielen konnten. Es gab immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien und die verzögerten dann alles. Und diese Verzögerung wurde am Ende auch als mildernder Umstand für Vicente geltend gemacht.
Mildernde Umstände, wie lautet denn überhaupt das Strafmaß?
Vicente musste am Ende 5.400 Euro Strafe zahlen.
Das ist nicht ein Witz, oder? Für solchen Betrug, warum fiel die Strafe so lächerlich mild aus?
Es kamen einige strafmildernde Umstände zusammen. Zum einen waren da, wie gesagt, diese Verzögerung. Außerdem zahlte Vicente freiwillig 142.355 Euro zurück, also den Betrag, den sein Verband als staatliche Förderung für die Paralympics bekommen hatte. Beziehungsweise den er sich ja durch den Betrug erschlichen hatte. Diese Wiedergutmachungszahlung wurde am Ende strafmildernd berücksichtigt. Insgesamt war es wohl diese Kombination aus Geständnis, Kooperation bei der Aufklärung, Kompensationszahlung und der Dauer des Verfahrens, dass das Gericht diese eher geringe Summe als angemessen erachtete.
5.400 Euro für einen Betrug dieses Ausmaßes, das ist verdammt wenig. Der Fall ging immerhin ob seiner Tragweite in die Sportgeschichte ein. Gilt als einer der größten und schwerwiegendsten Betrugsfälle im Sport aller Zeiten, denn er hatte Auswirkungen, die weit über Spanien und das ID-Basketball hinausgingen. Denn das Internationale Paralympische Komitee erkannte nicht nur Spanien die Basketball-Goldmedaille ab, sondern schloss als Konsequenz Menschen mit Mental and Intellectual Disabilities wieder komplett von den folgenden Spielen in Salt Lake City und Athen aus und verwehrte Tausenden die Teilnahme an den Spielen in Peking 2008. Das führte natürlich und verständlicherweise zu jahrelangen Protesten. Erst 2009 verständigte sich das IPC dann endlich auf ein neues System, mit dem die mentalen und intellektuellen Einschränkungen ihrer AthletInnen dann auch sicher überprüft und klassifiziert werden konnten, sodass erst bei den Spielen 2012 in London wieder 3 Events auch für Menschen mit geistiger Behinderung angeboten werden konnten. IT-Basketball ist übrigens bis heute noch verbannt. Die Spanier hatten also nicht nur bei den Spielen 2000 Basketballer mit echter geistiger Behinderung um die Möglichkeit gebracht, eine Goldmedaille zu gewinnen, also ihre 2 wirklich behinderten Teamkollegen und die Spieler der anderen Nationen, sondern sie zerstörten für mehr als ein Jahrzehnt vielen Sportlern aus aller Welt den großen Traum, überhaupt an Paralympischen Spielen teilnehmen zu können. Einer ganzen Generation von Sportlern raubten sie durch ihre Taten die Möglichkeit, den Moment eines paralympischen Sieges voll auszukosten, von den Fans in der Halle und am Bildschirm bejubelt und gefeiert zu werden. Ein ideeller Schaden, der eigentlich kaum wieder gut zu machen ist und der mit 5.400 Euro bzw. der Rückzahlung von Fördergeldern natürlich keinesfalls gesühnt ist. Und das erklärt, warum der Paralympics-Skandal von 2000, also von Sydney, als einer der moralisch verwerflichsten und auch traurigsten Sportskandale aller Zeiten in die unrühmliche Sportgeschichte einging.
Wirklich erschütternd, was die Funktionäre, Trainer, Betreuer, aber vor allem auch die 10 Spieler da gemacht haben. Dass sie sich auf diesen Betrug einließen und ihn dann auch so durchgezogen haben. Sie traten wirklich jeden sportlichen Grundsatz mit Füßen, jeden Anstand und warfen alle Fairness über Bord.
Wie fies auch gegenüber den beiden Teamkollegen, die als einzige hätten starten dürfen, die im Turnier dank ihrer nicht behinderten Kameraden aber nur eine Nebenrolle spielen durften, meist nur Ersatz waren, wenn sie überhaupt spielen durften. Die beiden hat das danach auch komplett aus der Bahn geworfen. Also für die war ja Basketball immer etwas gewesen, bei dem sie sich dazugehörig fühlten, wo sie mithalten konnten.
Weil sie gut waren, da fiel ihre Behinderung ja auch nicht so auf. Und dann hatten sie als sichtbares Zeichen dafür auch noch diese Goldmedaille um den Hals, waren natürlich enorm stolz und dann nahm man ihnen diese Medaille wieder weg.
Ich habe gelesen und in einem BBC-Podcast gehört, dass die beiden danach lange große psychische Probleme hatten, sogar ganz mit dem Basketball aufhörten, obwohl das vorher ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens war.
Erst das Fressen, dann die Moral. Apropos Moral, was halten wir jetzt eigentlich von Carlos Ribagorda, dem Whistleblower? Ist er jetzt eigentlich der strahlende Held der Geschichte, weil er das Unrecht aufgedeckt hat?
Also für mich ist er kein Stück besser als die anderen 9 Spieler. Er hat bei allem mitgemacht, angeblich fast 2 Jahre lang sogar, was er in seinem Artikel den Teamkollegen, den Coaches und den Offiziellen vorgeworfen hat. Sie haben betrogen und er eben auch. Er zog in der Zeit voll mit und voll durch. Er war Teil des Teams und versperrte ja einem Mitspieler mit echten mentalen oder intellektuellen Defiziten den Platz im Team, verbaute ihm im Grunde die Chance, beim zweitgrößten Sportevent der Welt teilzunehmen.
Das ist ein Vorwurf, mit dem er ja immer wieder konfrontiert wurde. Er hat dann aber auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn er nicht mitgemacht hätte, dass dann einfach ein anderer Nichtbehinderter seinen Platz bekommen hätte. Er hat von daher niemanden den Platz wirklich weggenommen.
Ja, okay, aber er hätte den ganzen Skandal ja auch schon viel früher ans Licht bringen können. Also die Beweise für die illegalen Vorgänge, für den Betrug, die hatte er ja schon lange vor den Paralympics zusammen. Dann hätte er nämlich ganz viel Schaden abwenden können von seinem Land, das natürlich auch einen ziemlichen Image-Schaden nach dem Betrug davongetragen hat, aber auch vom Behindertensport allgemein.
Allerdings hätte er dann keine so wellenschlagende Enthüllungsstory rausbringen können.
Das stimmt. Unterm Strich muss man daher bei ihm wohl sagen, meine Vermutung, es ging ihm weniger darum, Missstände anzuprangern und nachhaltig etwas damit zu ändern, sondern es ging ihm damals vor allem um seinen eigenen Fame und das letztlich ebenfalls ohne Rücksicht auf Verluste und auf dem Rücken von tausenden unschuldigen Sportlern weltweit, ohne an die am Ende massiven Konsequenzen zu denken.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.